Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Ziemlich schwierig zu durchschauen ist unsere Welt heute, anno 2017. Hochspezialisiert und digitalisiert sind bald alle Lebensbereiche, vom Auto bis zur Steuererklärung. Die Globalisierung eröffnet ständig noch mehr Weltwissen, aber verkompliziert es auch mit immer neuen Wechselwirkungen. Wer soll da noch durchblicken und vor allem blicken wir alle gleichermaßen durch oder eher nicht? Haben wir eine gemeinsame Basis, einen halbwegs ähnlichen Wissensstand, sodass wir uns mit dem Großteil unserer Mitmenschen austauschen können? Oder leben wir in Filterblasen, in Gruppen, die jeweils nur einen begrenzten Erfahrungs- und Wissenshorizont haben und untereinander wenig gemein? Parallelwelten, Missverständnisse und Konflikte sind dann natürlich vorprogrammiert. Eine Tagung im Museum für Gegenwartskunst in Siegen beschäftigt sich mit Fragen zum Common Ground, zu den Gemeinsamkeiten, die wir heute haben, wie und woher wir gemeinsames Wissen beziehen, denn das bestimmt ja, wie wir zusammenleben. Zugeschaltet aus Siegen sind uns die Literaturwissenschaftler Nils Penke und Jochen Venus. Schönen guten Tag nach Siegen.
Hallo, guten Tag.
Wie ist es denn um unsere Wissenskultur bestellt? Woher beziehen wir heutzutage in erster Linie unser Wissen über unsere Gesellschaft?
Tja, das ist eben gar nicht so einfach zu sagen. Ich meine, bevor wir ins Internetzeitalter eingetreten sind, gab es eben die klassischen Leitmedien, die auch so etwas wie eine allgemein verbindliche Deutung erarbeitet haben, natürlich auch in Auseinandersetzung mit verschiedenen Meinungen.
Also Zeitungen zum Beispiel.
Zeitungen zum Beispiel, Fernsehen. Und das ist heute natürlich explodiert und wir erleben eigentlich parallel zur Durchsetzung des Internet eine Konjunktur des Wir-Sagens, der Reklamation von Common Grounds. Also beispielsweise in der Politik, in der Popkultur und Ähnlichem.
Ist das denn eine Feststellung, die Sie treffen, die per se gut oder per se schlecht ist?
Also erstmal ist es ein Befund. Also wie Herr Venus eben gesagt hat, also die klassischen Leitmedien, also die haben starke Konkurrenz bekommen und auf Ihre Frage nach dem Wissen, also woher Wissen bezogen wird, spielen diese neuen Medien, also man denke da an YouTube oder an Facebook-Gruppen, eine zentrale Rolle. Und das Wissen, das dort generiert wird, hat sehr häufig ja auch Bezüge zu dem, was wir ansonsten in Siegen erforschen, nämlich der populären Kultur. Und aus diesen Beständen wird natürlich ein Wissen abgeleitet, das anders funktioniert, das anders gestrickt ist und auch ganz anders eingesetzt wird als das, was wir in den Universitäten, in welchem Zusammenhang auch immer, erzeugen und dann über klassische Publikationsformen, über Aufsätze, über Bücher, über Rundfunk, über Zeitung in die Welt senden, dass da gewisse Standards, gewisse Spielregeln außer Kraft gesetzt werden und dass das ein Befund ist, also den wir sowohl in der Wissenschaft in Bezug auf Wissen als auch im Bereich der Politik feststellen können. Und das ist erstmal ein Befund. Und wie wir das einzuschätzen haben und wie man damit umgehen kann oder umgehen sollte, welche Gefahren sich dahinter verbergen, also die erforschen wir zum einen in einem größeren Verbund hier in Siegen und zum anderen jetzt ganz konkret auch mit dieser Tagung, also zu dem wir uns ja auch Experten und Expertinnen aus sehr vielen verschiedenen Bereichen der Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften eingeladen haben, um genau diese Fragen zu behandeln. Also ja, wer sind wir eigentlich, was steckt dahinter und ja, wie verhalten sich diese vielen Wirs, die dort reklamiert werden, zueinander?
Sie haben gerade gesagt, es geht auch um populäre Kommunikation, um sehr viel breitere Bevölkerungsschichten, die dann ja auch angesprochen werden. Also was Wissen angeht, sind wir nicht mehr im Elfenbeinturm der Wissenschaft oder Künste, sondern viel mehr Menschen werden angesprochen. Aber Sie sagten auch, das hat andere Spielregeln dann zur Folge, beziehungsweise bestimmte Regeln werden außer Kraft gesetzt. Welche denn zum Beispiel?
Also es ist zum Beispiel so, dass die diskursive Struktur, also dass man Gründe angeben muss für Meinungen und Gründe verlangen kann für Meinungen, dass das zurücktritt und stärker die Inszenierungspraktiken, das Bildliche, das Klangliche, also das Populäre in einem ganz aufmerksamkeitstechnischen Sinn, an Bedeutung gewinnt. Man kann das beispielsweise beobachten bei den populistischen Bewegungen, dass die sich mehr und mehr auch auf popkulturelle Schemata berufen und die einsetzen, um sozusagen in dem Gewimmel unserer breiten Gegenwart für Aufmerksamkeit zu sorgen.
Das heißt, es muss also immer um etwas Besonderes gehen, um die Katastrophe, um den Skandal und weniger um den Sinn?
Das ist das eine. Und das andere ist, es muss gewissermaßen eine gute, prägnante Form haben. Also denken Sie etwa an die Auftritte der identitären Bewegung, die sich in ihrem ganzen Erscheinungsbild auf popkulturelle Formen beziehen.
Ja. Oder wenn man weiter ausholt, also das beliebte Beispiel, also das jetzt auch im Rahmen der Tagung behandelt werden wird, Donald Trump zum Beispiel, jemand, der ja am Fließband für Skandale und Überraschungen gesorgt hat, weil seine Form der Kommunikation, also zum Beispiel Twitter anstelle einer offiziellen Pressestimme dort einzusetzen, ist so ein Moment, also dass dort Spielregeln außer Kraft gesetzt werden, die nicht mehr kalkulierbar sind. Und das trifft in vielen gesellschaftlichen Zusammenhängen zu unserem Eindruck nach, also dass das Erwartbare auch, also wie Wissen produziert wird, wie man miteinander umgeht, wie man kommuniziert, was man voneinander zu erwarten hat, also man immer in Anführungszeichen gedacht, dass das sich grundlegend gewandelt hat, also vor allen Dingen auch durch die sozialen Medien und, wie Herr Venus gesagt hat, also durch den Einfluss der Populärkultur und entsprechender Verfahrensweisen. Es geht nicht mehr um Gründe, es geht weniger um Sinn und Bedeutung als um ja, Spektakel, um Resonanz, um Aufmerksamkeit und damit auch eine neue Form der Selbstlegitimation.
Ja, Sie haben es zum zweiten Mal schon angesprochen, bestimmte Regeln, Konventionen, die wir kennen, die werden außer Kraft gesetzt. Es gibt weniger Tabus, weniger Geschmacksgrenzen, ist das so? Also nehmen wir das Beispiel Trump, Twitter.
Also die Geschmacksgrenzen gibt es natürlich immer, nur sie verschieben sich eben. Also Dinge, die bis vor kurzem nicht sagbar waren, werden sagbar. Andere Dinge, die vorher als normal gegolten haben, werden als gewissermaßen dünkelhaft empfunden.
Also elitär. Ja.
Als elitär. Und es gibt natürlich gerade eben in dem Zuge des neuen Populismus eine sehr große Elitenfeindschaft und anti-elitäre Inszenierungen. Und die zu beschreiben, wie die genau funktionieren, ist, denke ich, ein wichtiges Hintergrundwissen, um damit auch informiert umgehen zu können.
Heißt es denn, dass wir, wenn wir so miteinander umgehen, weniger tiefgründig sind als früher? Das Oberflächenrauschen wird wichtiger?
Vielleicht waren wir früher gar nicht so sehr viel tiefsinniger als heute. Aber man muss den Tiefsinn heute eben nicht mehr in der Weise prätendieren, wie das in früheren Hochkulturen praktiziert worden ist. Also man kann heute mit Plattheit sozusagen reüssieren, ohne dafür Sanktionen befürchten zu müssen.
Gibt es denn dann in der Popkultur, in der Popmoderne noch kulturelle Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Gruppen in einer Gesellschaft?
Also bestimmte Gemeinsamkeiten gibt es natürlich immer. Gemeinsamkeiten der Wahrnehmung, dass wir Menschen sind, dass wir uns ernähren müssen und ähnliches mehr. Aber natürlich treten die Differenzen stärker ins Bewusstsein und werden schärfer. Ja? Also bis dahin, dass jetzt neuerlich eben Kulturkämpfe diagnostiziert werden und auch mit großem semantischen und medialem Einsatz bestritten werden.
Wir hatten vor kurzem hier bei Corso ein Festival, das sich umbenannt hat. Das hieß vorher Globalize Cologne. Da ging es um die Globalisierung, um das sich öffnen für das Internationale. Und jetzt heißt es Urbang, wie sieht die Stadt von morgen aus? Und bezieht sich viel mehr wieder auf das Lokale. Ist das so ein bisschen das, was Sie damit meinen? Kulturkämpfe?
Zum Teil spielt das da auf jeden Fall mit rein. Also diese globale Weltlage, also die eine gigantische Komplexität, auch in welchem Zusammenhang auch immer, bedeutet, ist für viele zu abstrakt und diese Abstraktion, also diese Komplexität auszuhalten, verführt viele zu entsprechender Vereinfachung. Und je einfacher Konzepte sind, also schwarz-weiß, ja, nein, gut, böse, desto heilsversprechender sind sie für viele auch. Und wenn man sich anschaut, also wie beispielsweise auch in der Bundespolitik, also mit diesem Konzept der Heimat wieder operiert wird, wie stark Begriffe wie Identität zum Beispiel an Konjunktur gewonnen haben und auch dieses Wort wir, also ob das nun Brauereien sind oder Wahlkampagnen oder wo auch immer, also eine positive Einfachheit reklamiert wird, die natürlich mit gewissen Common Grounds spielt. Ja? Denn wer dieses Wir ist, also wer sich da guten Gewissens angesprochen und auch gemeint und inkludiert fühlen darf, das ist ja eine Frage, die im Raum steht. Und selbiges gilt für Heimat und Identität ja auch. Also man muss es eigentlich befragen, meint ihr wirklich alle, meint ihr alle von uns und wer ist dieses uns? Und diese Prozesse näher in den Blick zu nehmen und zu diskutieren, das haben wir in den nächsten 3 Tagen hier in Siegen vor. Also wir haben auch einige Beobachtungen, einige Thesen und Vermutungen, aber jetzt gesichertes Wissen über diese Gegenwartslage haben wir hier auch leider noch nicht.
Passend zu dem, was Sie gerade sagten, gibt es einen Vortrag, der heißt Der Stammtisch als Prototyp für den Aufstand der Einfachheit. Da geht es darum, dass vermutlich diejenigen, die ja gar nicht mehr so komplexe Weltsichten diskutieren wollen, diejenigen sind, die immer stärker bestimmen, wo es lang geht, der gesellschaftliche Diskurs?
Möglicherweise. Also worum es in den Vorträgen genau gehen wird, wissen wir auch noch nicht. In diesem Projekt allerdings zum Stammtisch, also das hier ja auch in Siegen angesiedelt ist, geht es vor allen Dingen erstmal um die Phrase auch, also um diese populistische Metapher des Stammtisches. Also man kennt es ja, das Stammtischniveau, das sind Stammtischargumente, die ja auch in der Alltagskommunikation häufig vorgebracht werden. Und dieses Projekt zielt darauf, auch konkrete Stammtische in den Blick zu nehmen und sich anzuschauen, wie funktioniert eigentlich Kommunikation am Stammtisch und ist es wirklich so, wie man immer glaubt, dass es da nur Schwarz und Weiß gibt und quasi der Rückzugsort der Einfachheit und der schlichten Gemüter wirklich sich versammelt. Also das soll erstmal auch untersucht werden, wie das aussieht und andererseits natürlich auch diese Formel, diese Metapher vom Stammtisch in den Blick zu nehmen. Also obwohl ja Social Media sehr weit entfernt ist von den real stattfindenden Stammtischen, taucht diese Phrase dort auch sehr häufig noch auf.
Und ist ja der digitale Stammtisch irgendwie.
Genau. Wobei die Zugänge und die Zeitstrukturen, die Sozialstrukturen, die damit reinspielen, ja schon ganz andere sind, als wenn man jetzt zu sechs bei Bier in der Eckkneipe sitzt.
Wenn wir das ein bisschen zusammenfassen, Popmoderne anno 2017, ist es ein Beginn eines neuen kulturellen Aushandlungsprozesses, an dem wir uns gerade befinden?
Ganz sicher. Wobei dieser Aushandlungsprozess vermutlich nicht zu einer sozusagen neuen Stabilität führen wird, sondern wir uns in dieser Instabilität der zum Teil scharf geführten Debatten darüber, wer wir sind, gewöhnen werden. Das heißt, es wird wir vermuten, dass es eine neue kulturelle Unruhe gibt und diese Unruhe nicht zu einem neuen, stabilen Niveau führen wird, wie in früheren Nationalkulturen etwa als Bildungsgut, als Kanon von Werten und Werken vorausgesetzt werden konnte.
Also eine größere Vielfalt von kulturellen Äußerungen in den vielen unterschiedlichen Massenmedien, die wir aktuell haben, also Kino, Literatur, Social Media und so weiter.
Eine größere Vielfalt und auch sich verschärfende Konflikte. Konflikte eben um Deutungshoheit. Und diese Konflikte werden eben nicht mehr sozusagen in zivilen, diskursiven Formen von Gatekeepern ausgetragen, sondern das geht dann sozusagen quer durch die Gesamtbevölkerung.
Der Partizipationsgrad hat sich eindeutig erhöht. Also es finden solche Aushandlungen nicht nur auf der Bühne der Politik oder in den überregionalen Medien statt, sondern wir können quasi alle daran partizipieren. Da ist einerseits die Frage, wer wird sich da langfristig behaupten? Also wo, auf welchem Medium, auf welchem Kanal werden solche Prozesse zukünftig verbindlich ausgetragen? Das ist das eine. Und vor allen Dingen, welche Form der Auseinandersetzung wird sich dort behaupten? Also gerade wenn wir uns die sozialen Medien angucken, also da ist sehr viel von Verrohung, von Verwahrlosung, von Verschärfung die Rede. Also dass dort Kommunikationspraktiken gepflegt werden, die nicht mehr darauf beruhen, dass man einander ausreden lässt, dass man dem anderen zuhört, dass man Argumente austauscht, sondern wer am lautesten schreit oder die besten Bots zum Beispiel einsetzt, kann sich an solchen Orten behaupten. Und das sind natürlich kommunikative Formen, mit denen der Umgang auch erst erlernt werden muss. Und wenn man sich die heutige Lage anschaut, also vielleicht auch das Beispiel Trump oder in Deutschland, wenn man sich diese AfD-Kampagnen auf Facebook anschaut, also dann sind es eher die Antiliberalen, die nicht oder weniger pluralistisch, weniger emanzipatorisch gesonnenen Bewegungen und Akteure, die dieses Spiel für sich erstmal gewonnen haben. Und da wird sich zeigen, wie man da mit umgehen kann.
Spannende Fragen, die gestellt werden auf der Tagung unter dem Titel Ästhetik und Rhetorik des Common Ground. Die Tagung beginnt heute im Museum für Gegenwartskunst in Siegen, dauert noch 2 Tage. Danke Ihnen, die Literaturwissenschaftler Nils Penke und Jochen Venus im Corso-Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.
Ja, und spannende Diskussion bei Ihrer Tagung.
Dankeschön.